Die Postkarte wurde eigentlich erfunden zur Zeit der Erfindung der Briefmarke, als eine Sendungsform, die kurze Nachrichten preiswert, damit wurde Werbung gemacht, preiswert verschicken kann. Das hieß am Anfang das Postblatt oder das Korrespondenzblatt, und es wurde von Anfang an betont, dass es die Korrespondierweise der Moderne sein sollte. So modern, dass Heinrich von Stephan, der für den norddeutschen Postverkehr verantwortlich war, einen Artikel schrieb und eine Rede davor schrieb, dass die natürliche Entwicklung der Schrift von einem Steingravur zur Wachsschrift, zur Rolle, zum Buch, zur Postkarte läuft. Und diese Frage der Moderne hat die Postkarte eigentlich bis in die 20er und Anfang der 30er Jahre begleitet. Und ich interessiere mich besonders für die Frage, warum es so modern ist. Und das war zum einen Fragen der Differenzierung zwischen Privatem und Öffentlichem. Im Unterschied zum Brief war natürlich alles sofort lesbar. Und zwar nicht nur von dem Schreibenden und den Adressaten, sondern auch von den Leuten, die die Postkarte befördert haben oder Dienstboten, die sie beliefert haben. Und das brachte eine ganze Menge Fragen auf, ob es moralisch akzeptabel war, ob Frauen Postkarten schreiben dürfen und so weiter und so weiter. Es war auch die Frage der Kürze. Es war Konkurrenz zum Telegramm, nur eben eine demokratischere, weil billigere Form. Dadurch war es natürlich fantastisch, man konnte schnell in Kürze etwas schreiben, billig schreiben, durch die Briefmarke billig befördern, durch preiswerte Briefmarken befördern. Aber da war die Angst sofort da, was passiert mit der Sprache? Man könnte vielleicht stilistisch die deutsche Sprache durch Abkürzungen verändern, dass sich das Schreiben selbst verschlechtern würde und so weiter und so weiter. Das heißt, jeder Gedanke der Innovation wurde begleitet von verschiedenen Ängsten, vor allen Dingen ökonomischer Art, ob sich denn diese neue Form überhaupt rentiert. Und diese neue Korrespondenzform ist zu Beginn eingeschlagen, und zwar gerade nicht wie heute nur bei Touristen oder Leute, die sich eine Glückwunschkarte schreiben wollten, sondern gerade auch bei Kritikern, Schriftstellern, Künstlern, Philosophen, die das Neue dieser Form feiern wollten und in ihre Werke aufgenommen haben.
Sie haben ja jetzt schon Ansichtskarten, so auf die Ansichtskarten angespielt und Grußkarten. Wenn Sie jetzt so allgemein über Kritiker, Künstler, Intellektuelle sprechen, war das dann einfach eine knappe Form des Austauschs sozusagen? Wie wurde die Postkarte da genutzt? Also ganz funktional gedacht erstmal.
Zunächst einmal muss gesagt werden, die Postkarte war nicht gleich der Postkarte. Die Postkarte bis 1905, 1907, das sind zwei Daten, die ich erwähne, weil das deutschlandweit und international sich anders verhielt, hatte Postregelungen, dass Bild und Text auf einer Seite zusammenfanden und die Adresse die andere Seite darstellte. Dann wurde eine Seite sozusagen für das Bild befreit, Nachricht und Adresse auf der gleichen Seite, und machte die Bildpostkarte möglich. Die hatte nun eine völlig andere Funktion. Da konnte man nun Bilder sammeln. Und die Postkarte hatte eine Reihe von Funktionen für diese Künstler, die sich als Avantgarde sahen. Sie haben sie als Sammelobjekte gewählt, als Sammelobjekte, die als Objekt einen Platz in Collagen fanden. Oder sie haben leere Korrespondenzkarten gesammelt, die sie mit Zeichnungen und Skizzen versehen haben. Die Galeristin Rosa Shapira hat damit die Brücke und den Blauen Reiter dazu inspiriert, sich auszutauschen. es wurde darüber nachgedacht, was öffentlich und privat ist. Man hat damit gespielt oder man hat ernsthaft darüber nachgedacht, je nachdem, was es heißt, jemanden mit der Post eine Nachricht zu senden. Man hat Manuskripte versandt. Ich habe in meinem Buch das Beispiel des Philosophen Franz Rosenzweig, der Soldat war im Balkan, an der Front im Ersten Weltkrieg. Und zu dieser Zeit, er hatte offensichtlich einen Schreibtischjob, zu dieser Zeit sein Hauptwerk, den Stern der Erlösung, schrieb und dieses Werk auf Feldpostkarten nach Kassel zu seiner Mutter schickte, weil es für ihn eine sichere Beförderung war. Und für mich ist es nun besonders interessant nachzuschauen, wie die Struktur der Teilung eines Manuskripts als Fortsetzungspostkarten dann in diesem Text selbst implizit reflektiert werden. Sie haben auch materielle Artefakte, Postkarten, die wieder für Texte anregend waren, weil der Benjamin hat Postkarten gesammelt und sie sozusagen als Erinnerungsstücke gebraucht für seine Städtebilder. Oder thematisch wurden sie interessant, dass Sigmund Freud nun sich nicht nur mit der Moses-Figur beschäftigte, sondern auch Bilder des Moses von Michelangelo aus Rom an Sandor Ferenczi verschickte und so weiter. Das heißt, es gibt verschiedene Funktionen, aber was all dem gemeinsam ist, ist der Versuch, die mit der Postkarte mehr zu tun, als einfach liebe Grüße aus einem Urlaubsort zu schicken. Und da wird es für mich interessant, wenn dieser Gedanke der Avantgarde, der Nachricht, der Undefinierbarkeit von Genres hineinkommt.
Wenn wir jetzt Benjamins Postkartenschreibpraxis genauer angucken, was Sie ja jetzt die letzten Monate intensiv getan haben, wem schrieb Benjamin? Wie sind Sie da vorgegangen, erstmal vielleicht in der Recherche, bevor wir uns dann genauer angucken, wie er das tat?
Wem er schrieb, ist natürlich eine komplexe Frage. Wir müssen damit arbeiten, was erhältlich ist. Sehr viel Material von Benjamin hat es nicht überlebt oder ist nicht erreichbar oder wir wissen nicht, ob es da ist. Aber Korrespondenzen existieren und die Korrespondenz, an der ich jetzt besonders interessiert bin für meine Arbeit, ist seine Korrespondenz mit Sigrid Krakauer. Einfach dadurch, weil zum einen Benjamin Krakauer sehr viele Postkarten geschickt hat, zum anderen, weil sowohl Benjamin wie Krakauer beide an der Ansichtspostkarte interessiert waren. Es gibt sogar eine Stelle in der Korrespondenz, wo Benjamin Krakauer gegenüber meinte, sie müssten doch so etwas wie eine Philosophie der Ansichtspostkarte schreiben. Sie haben bei Benjamin Postkarten, die er sehr sorgfältig wählt, manchmal etwas hinterhältig wählt. Wir können darauf noch eingehen, um Krakauer bildlich wie textuell Nachrichten zu vermitteln. Gleichzeitig haben wir bei Krakauer auch etwas ganz, ganz anderes. Er und seine Frau Lilly waren leidenschaftliche Fotografen und haben sehr viele Städtebilder gemacht und diese Bilder in Postkartenformat hergestellt, die im Prinzip der Ästhetik der Postkarten folgen. Das heißt, wir haben so etwas wie eine Spiegelung der Reflexion, was die Postkarte ist, bis zum Produzieren von Postkarten bei Krakauer.
Ganz kurz dazwischen gefragt, weil Sie eben sagten, Benjamin hat vielen Menschen geschrieben. Trotzdem, als Sie jetzt versucht haben herauszufinden oder auf die Postkarten Benjamins zu gucken, die noch erhalten sind, sucht man dann im Krakauer Archiv oder schaut man, ist das alles zusammengesammelt und liegt in der Akademie der Künste im Benjamin-Archiv? Weil ich meine, wenn ich eine Postkarte an wen schreibe, dann ist die zwar von mir, ist ein Zeugnis von mir, ist aber niemand anders adressiert und eigentlich denke ich dann, ist die Postkarte im Nachlass der Person zu finden, der ich die geschrieben habe.
Es ist so, dass die Postkarten, die Benjamin geschrieben hat oder die Briefe, die Benjamin geschrieben hat, vor allen Dingen im Nachlass in den Papieren zu finden ist, derjenigen, die die Adressaten sind. Bei Krakauer hatten wir Glück. Krakauer ist emigriert. Krakauer konnte Briefe und Postkarten zusammen mit anderem Material, man kann sagen, retten. Bei anderen Korrespondenzen hat man weniger Glück. Wir kennen nicht alle Korrespondenzen, aber wir wissen auch, es gab sehr viele, die nicht erhalten sind. Im Sinne der Postkarten ist es ein bisschen komplex, weil Benjamin als junger Mann Postkarten an seine Freunde verschickt hat, aber diese gebeten hat, sie für ihn aufzubewahren und zurückzugeben, denn er war erstens ein Sammler von Postkarten, zweitens sah er diese Postkarten immer noch als sein Eigentum an, obwohl er sie einem anderen geschickt hat, und drittens war es für ihn so eine Art Erinnerungshilfe, wo er war, die etwas anderes aussagte als für denjenigen, der sie bekommen hat. Nun sind leider diese Postkarten zusammen mit der Sammlung, die er noch von seiner Großmutter geerbt hatte und so weiter, nicht erhalten. Benjamin war niemand, der seine Papiere so retten konnte, dass wir das haben. Es ist sozusagen ein Wunder, dass wir noch Karten aus der Benjaminschen Sammlung besitzen, und die sind in der Akademie der Künste und die sind zum größten Teil unbeschrieben. Das heißt, das sind Karten, die er sich gekauft hat, nicht unbedingt, um sie wegzuschicken, um sie seinen Freunden sich damit mitzuteilen, sondern um sie für sein eigenes Schreiben und sein eigenes Erinnern an die Orte oder Gegenstände zu benutzen. Wobei die eigentümlichste Karte Anfang der 30er Jahre auf Mallorca für mich entstanden ist. Das ist eine Karte, auf der eine Fotografie von Benjamin zu sehen ist. Das heißt, ein Fotograf, der sie abgezogen hat auf Postkartenformat. Das war übrigens in den 60er und 70er Jahren in Italien durchaus üblich, nicht nur in Mallorca Anfang der 30er Jahre. Da musste man wahrscheinlich noch danach verlangen. Es gibt aber auch interessante Sachen im Archiv, jetzt im Krakau-Archiv, dass Benjamin Karten gekauft hat, die sehr früh besondere technische Innovationen gezeigt haben. Zum Beispiel eines der allerersten chromotechnisch reproduzierten Farbpostkarten aus der französischen Mittelmeerküste an Krakauer geschickt hat. Dieses Interesse an dem, was nun neu produziert ist und nicht nur technisch möglich ist als reproduziertes Medium, sondern auch ein Medium ist, das durch seine Signatur und Handschrift gleichzeitig einzigartig wird. Das ist so eine Zwischenstellung zwischen dem Druck und dem Buch, von dem er im Kunstwerkaufsatz schreibt, und dem auratischen Kunstwerk.
Man könnte also sagen, dass Benjamin durchaus nicht einfach nur, also wenn man über Postkarten im Zusammenhang mit Benjamin nachdenkt oder das beobachtet, dass Postkarten dann ganz unterschiedliche Bedeutung sozusagen haben. Also einmal ist es ein Medium der Mitteilung, des Dialogs vielleicht auch. Und auf der anderen Seite haben Sie jetzt das Motiv angesprochen, ne?
Es ist eigentlich noch mehr. Es ist die Struktur. Er hat ganze Postkartenreihen von Paris gesammelt. Postkartenreihen, die sich verkauft haben als Paris für den Flaneur. Und das ist natürlich für jemanden, der am Passagenwerk arbeitet, besonders interessant. Da ist nicht nur die einzelne Postkarte wichtig, sondern die Kartografie einer Stadt durch Bilder. Und in diesem Fall besonders, dass der Flaneur-Begriff bereits von der Postkartenindustrie benutzt wurde und nicht nur von Charles Baudelaire.
In welchem Jahr war das?
Das war schon in den 20er Jahren.
Ich muss gerade an Franz Hessels Spazieren in Berlin denken. Der hat ja auch eben das Flanieren sehr groß geschrieben und war mit Benjamin in Kontakt. Und wenn wir an die Berliner Kindheit denken und so weiter, die ganzen Bilder, dieses Gehen durch die Straßen, das ist ja was Benjamin schon sehr früh begleitet. Ist sehr interessant, dass dann die Kartenindustrie sozusagen erkannt hat, dass es durchaus eine Stadt populärer macht sozusagen. Wir kommen gleich wieder gerne zurück nach Paris, aber mich interessiert an der Stelle, Wie war denn das Postkartenbusiness in Deutschland unterschieden von dem in Frankreich? Also ich kann mir vorstellen, der preußische Geist, den Benjamin ja durchaus kritisierte sozusagen, der schlägt ja auch durch, wenn Franz Hessel zum Beispiel von Berlin erzählt und dem alten Berlin und den prunkvollen Palästen und so weiter, der ist ja noch erhalten in dieser modernen Hauptstadt.
Ich glaube, wir müssen einen Begriff hinzuziehen, das ist der Ausstellung. Wir haben eine große Erneuerung in Paris, ein neues Interesse an Postkarten und überhaupt an der bildlichen Darstellung der Stadt durch die Weltausstellung. Hier ist die Stadt zum Ausstellungsobjekt geworden. Nicht nur das Ausstellungsterritorium, wo tatsächlich die einzelnen Gebäude waren, die also ihre Güter gezeigt haben und so weiter, nicht nur der Eiffelturm als höchstes Postamt der Stadt sozusagen, oben wurden Postkarten verschickt, sondern auch als Aussichtsturm, wo man sich Paris anschauen konnte und sehen konnte, dass Paris die Stadt der Moderne ist. Diese Weltausstellung, die Modernität zur Reklame gemacht hat. Und da kam die Postkarte sehr rein. In Deutschland ist es ein bisschen anders. Berlin hat sich da nicht in Weltausstellungen als Stadt der Moderne präsentiert. Da gab es etwas, worüber Benjamin schrieb, nämlich das Kaiserpanorama. Das war nicht die Postkarte, das war das Panorama, was da so für Benjamin äquivalent als Bildschatz war. Als Bildschatz, das auch Bilder über Berlin heraus von der Welt geben konnte. Was an Deutschland so besonders war, ist, dass die meisten der Millionen von Postkarten, die bis zum Ersten Weltkrieg und ihm selbst kurz danach verschickt wurden, in Deutschland gedruckt wurden. Deutschland war die Metropole der Postkartenherstellung. Und das muss man sich auch bewusst werden, dass Postkarten, die zum Beispiel von den französischen Kolonien in Nordafrika Bilder brachten oder aus Orten in Amerika und so weiter, in Orten in Deutschland gedruckt wurden, vor allen Dingen in Leipzig.
Sie sagten jetzt, die Städte werden Ausstellungsorte. Und vorhin haben Sie bereits erwähnt, dieses Foto von Benjamin, was in Postkartenformat vorliegt. Wie verhielt es sich denn mit anderen Motiven, also mal jenseits von Orten, Landschaften? Sie sagten ja auch, in den 60er, 70ern war es Usus in Italien, dass man solche Fotos, so Fotopostkarten machen konnte. Benjamin hat es offenbar in den 30ern schon gemacht, aber eben jenseits von Landschaften und Städten, was gab es denn da noch zu sehen auf Postkarten?
Ich möchte noch mal zu den Landschaften und Städten kurz zurückkommen. Da war in Frankreich und in Deutschland gab es einen anderen Hintergrund. Zur gleichen Zeit, als man in Paris und Frankreich, Paris als Hauptstadt der Moderne und die Weltausstellung und so weiter feierte, gab es in Deutschland das Neue Deutsche Reich. Das heißt, die Postkarten waren ideologische Produkte zur Vereinigung Deutschlands unter dem Gedanken eines Deutschen Reiches. Man wollte wissen, wie die anderen Orte im eigenen Land aussehen, die nun neu in den Staat, in diesen neuen Staat hineingekommen sind. Und man wollte auch wissen, wie diese Hauptstadt aussieht. Dass nämlich Berlin Hauptstadt ist, ist auch neu. Nicht die Hauptstadt von Preußen, sondern die Hauptstadt vom Deutschen Reich. In Deutschland war es ein nationales Projekt. Und dieses nationale Projekt ist nicht zu unterschätzen. Das heißt, die Funktion, welche Städte und Landschaften abgebildet werden, was fremd und was eigen ist, ist in Deutschland anders als in Frankreich oder England zu dieser Zeit. Wobei man da ein bisschen vorsichtig sein muss, weil natürlich in England und Frankreich waren die Kolonien da, die dann wieder durch deutsche Postkarten beliefert wurden. Die Frage, was es noch gab, ich hatte in meinem Vortrag vorher ausgeführt, dass sehr früh sozusagen Bild- und Ansichtskarten von Orten gemacht wurden. Diese Karten wurden in der Frühzeit besonders von Frauen gesammelt. Das Sammeln von Postkarten war sozusagen eine weiblich konnotierte Leidenschaft oder Hobby. Dazu gehörten Grußkarten, die es schon sehr früh gab, und spezielle Motivkarten, ob es irgendwie etwas zu einem Feiertag war, also entweder Feiertage oder Nationalfeiertage, Gruß, darunter verstehe ich jetzt Geburtstag oder irgend so etwas. Es gab aber sehr bald eine andere Form von Karten, die diese Frage des weiblich Konnotierten wieder in Frage stellten, nämlich erotische Postkarten. Und das war auch durch die frühe Fotografie natürlich möglich. Und die wurden nicht von Frauen oder vor allen Dingen nicht von Frauen, ich muss hier vorsichtig sein, gesammelt. Und die wurden aber zunächst einmal nicht offen gesammelt. Also man ging nicht auf offizielle Tauschbörsen, man ging in einen Kiosk und es waren Sachen in der Schublade da, die man bekam. Man konnte sie auch schwer verschicken. Das heißt, die Frage ist, ist es wirklich eine Postkarte oder sind es einfach billig produzierte Fotografien durch diesen Öffentlichkeitscharakter der Postkarte? Es ist ungefähr, sagen wir mal 1910 oder so, oder sagen wir mal spätestens zur Zeit des Ersten Weltkrieges, wo sich das ändert und dieses konnotierte junge Männer oder Männer sammeln Briefmarken und Frauen sammeln Postkarten, sich verschiebt und Männer auch begannen, Postkarten zu sammeln. Und man sieht das wiederum bei Walter Benjamin deutlich. Sein Erbe war die Postkartensammlung seiner Großmutter. Die bekam er und nicht seine Schwester Dora. Er hatte ja eine Schwester. Und er führte sie dann weiter.
Bei Benjamin, wenn wir jetzt nochmal darauf blicken, auf die Postkarten, die er nicht zu Hause sammelte, sondern die er an Menschen schrieb. Wie schrieb Benjamin? Also welches Verhältnis hatte Schrift zum Bild?
Er wählte die Karten immer sehr bewusst. Und wiederum, das sage ich jetzt alles in Klammern, weil ich von den Korrespondenzen ausgehen muss, die erhalten geblieben sind. Und eben nicht auch von den Korrespondenzen, die er an jemand anderen, aber wirklich an sich selbst geschickt hat. Das würde ich sagen, sind Postkarten, die er haben wollte, die aber nicht unbedingt Relevanz für den Adressaten hatten. Er hat sie sehr raffiniert ausgewählt. Da gibt es eine Postkarte, die erhalten ist, mit der er Siegfried Krakauer benachrichtigt, dass ein Text, den er ihnen zur Publikation in der Frankfurter Zeitung geschickt hat, dann doch ein Text ist, den er zurückziehen möchte, weil die Neue Rundschau ihn publizieren möchte. Und er schreibt es auf einer Postkarte von Yvonne, auf der so im Nebel ein Rhinoceros zu sehen ist, aus Stein, aus einer Steinfigur, im Hintergrund natürlich wieder der Eiffelturm, alles sehr im Nebel umwölkt. Und es ist der Text von Traumkitsch, sodass es natürlich eine Anspielung auch, ich sage jetzt natürlich ist natürlich nichts, aber eine Anspielung ist auf den Text, den er in der Karte nicht mit dem Namen erwähnt, nur sagt, ich will ihn jetzt doch nicht bei Ihnen in der Frankfurter Zeitung publizieren und so weiter. Andere Karten sind sehr viel hinterhältiger. Es gibt eine frühe Farbkarte, die er von der französischen Mittelmeerküste an Krakauer schickt, indem er ihm erzählt, also dass er eben an Goethe denkt, aber auch daran denkt, dass Charlie Chaplin gerade am Ort war. Und er wünschte, man könnte so spazieren gehen am Strand und was weiß ich. Wenn man genauer hinguckt, war Chaplin tatsächlich an diesem Ort und hat seinen Film Modern Times gezeigt. Das heißt, es ist wieder die Moderne, die indirekt zitiert wird, obwohl der Film nicht beim Namen genannt wird. Wenn man auf das Bild guckt und man sieht muskulöse junge Männer in Schwimmhosen, denkt man nicht unbedingt an Siegfried Krakauer, der für seine Intelligenz und Fähigkeit als Feuilletonchef sehr bekannt war, aber nicht unbedingt für sein äußeres Ansehen. Es gibt sogar den bösen Satz, dass Krakauer nach der Emigration in Amerika so viel Filme sich angeschaut hat, weil er gerne im Dunkel saß und deswegen nicht angesehen werden musste. So eben seine Kollegen vom Frankfurter Institut, was wieder etwas Licht auf das Institut wirft. Aber diese feinen Anspielungen, die da hin und her gehen, sind Zeichen, dass Benjamin eben sehr geschickt Karten gewählt hat. Und geschickt, wie gesagt, inhaltlich geschickt, aber auch aus Interesse der Produktionsform, der Farbfotografie und so weiter. Es ist nie nur eine Karte von einem bestimmten Ort. Es ist nicht nur Paris und Berlin. Er hat ja Städtebilder von anderen Orten in Italien und so weiter gewählt. Es sind gerade auch andere Städte, die er beschreibt. Das große Projekt Paris war das Passagenwerk. Das Projekt der Kindheit-Erinnerung war eben Berlin. Aber die Städtebilder als Kleinform, das war nicht unbedingt Berlin und Paris. Das war San Germinano, das war Bemerkungen über Ibiza und so weiter. Diese Orte haben Miniaturen bei ihm provoziert. Und es wäre natürlich dann interessant, weiterzudenken über die Geburt der Städteminiatur im Verhältnis zur Postkarte.
Sie haben vorhin die Story oder die Beobachtung gemacht oder mit uns geteilt, dass Benjamin in einem Städtebild über Capri von der Wäscheleine berichtet.
Ja, es ist so, ich habe mir angeschaut, welche Postkarten im Archiv in Berlin erhalten sind. Und ich war überrascht, so eine Korrespondenz zwischen der Städtebeschreibung und der Postkarte festzustellen, sodass ich mir jetzt vorstelle, er hat mit der Postkarte in der Hand geschrieben. Das ist nicht überraschend, denn an anderer Stelle hat Benjamin über die Postkarte als so ein Erinnerungshilfe oder Objekt gesprochen. Eine Erinnerungshilfe, die uns nicht unbedingt nur zeigt, was war, aber was sein könnte. Und das ist sicherlich auch ein Grund, weshalb er diese Postkarten gekauft, gesammelt und behalten hat. Die wurden Schreibmaterial. Umgesetzt, das Bild wurde umgesetzt in Text.
Vielleicht ein bisschen kleinlich, nichtsdestotrotz, er hat in ganzen Sätzen geschrieben, ja. Es war jetzt nicht aufgrund der Kürze oder der Knappheit des Platzes, dass es stichwortmäßig formuliert war. Oder wie muss man sich den Stil vorstellen, in dem er schrieb?
Er hat in ganzen Sätzen geschrieben. Er hat auch oft etwas getan, was man auf Postkarten zu Beginn der Geschichte der Postkarte nicht machen durfte, später machen konnte, aber oft nicht gemacht hat, nämlich seine Adresse dazu gesetzt. Und das ist natürlich ein Hinweis, er wollte Post.
Was mich so an Benjamin fesselt oder weswegen ich schon so lange da immer wieder Neues entdecke, ist, glaube ich, dieses genaue Hinsehen und vor allem auch Dinge, die auf den ersten Blick trivial scheinen, wie Sie das ja eingangs auch über die Postkarte gesagt haben, so auf den zweiten und dritten Blick dann ganz viel über die Umwelt, über die Zeit, in der dieses Objekt aufploppt und so weiter verrät. Deswegen wollte ich eben noch mal genauer von Ihnen hören, wie sich das zutrug mit diesem Bild, mit der Wäscheleine, weil eine Wäscheleine ist natürlich was völlig anderes als so ein monumentales Arc de Triomphe oder sowas. Mhm. Weil die Wäscheleine eher sozusagen als Symbol für eine bestimmte Lebenswelt sozusagen, die er nachzeichnet, auch eben in den Städtebildern.
Es ist nicht nur eine Frage der Lebenswelt, es ist eine Frage der Alltagswelt. Und es ist wichtig, gerade worauf Sie hingedeutet haben, dass für ihn sozusagen die Welt im Kleinen wächst und konstruiert wird. Dass das, was wir als unbedeutend oder unwesentlich zunächst sehen, weil wir scheinbar so vertraut damit sind, uns eine Geschichte entfalten kann, die unter Umständen mehr erzählt als der Arc de Triomphe. Das heißt, wir haben auf der einen Seite eine Geschichte, die sich an den Heldenkönigen Monumenten festmacht. Wir haben eine Geschichte, die sich festmachen kann an dem Volk der Arbeiterklasse und so weiter. Wir haben aber auch eine Geschichte, die sich an Objekten festmachen kann, die unter Umständen die Objekte des täglichen Lebens sind, des Alltags sind, die eine Dichte und eine Bedeutung haben, die man erst beim genauen Hinschauen oder bei einem etwas schrägen Blick erkennt und die dann etwas offenbart, das nicht nur Geschichte ist, sondern Geschichten, ein Geschichtenerzählen. Und Benjamin war ja ein Geschichtenerzähler, kein Geschichtserzähler. Und da ist natürlich jedes Objekt wie die Postkarte wichtig.